Ja, danke, lieber Gabriel. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen hier heute im Gottesdienst an diesem Sonntag. Und ja, es ist tatsächlich ein besonderer Tag. Wir durften jetzt schon zwei wunderbare Kinder segnen. Später werden wir noch Taufe feiern. Und wenn das nicht schon genug wäre, ist ja heute auch Muttertag. Und während ich tatsächlich ein Fan dieses Ehrentags für alle Mütter bin, ja, löst dieser Tag aber auch gemischte Gefühle in mir aus. Und ich bin mir sicher, dass es einige von uns gibt, vielleicht sogar viele, für die dieser Tag weniger mit Freude und Ehre verbunden ist, sondern mit Traurigkeit, mit Trauer, mit Schmerz und vielleicht auch sogar mit Wut. Vielleicht ist die Beziehung zu deiner eigenen Mutter immer schon schwierig gewesen und immer noch schwierig und belastend. Vielleicht hast du nie eine liebevolle Mutter oder eine gute Beziehung zu deiner eigenen Mama erlebt, oder du hast deine Mama schon sehr früh oder auch erst vor kurzem verloren. Oder du wünschst dir so sehr, selber Mama zu werden und Mama zu sein, Familie zu haben, aber dieser Wunsch ist dir bis heute nicht gegönnt. Oder vielleicht hast auch du eine schwierige Beziehung zu deinen eigenen Kindern und es ja, fällt dir schwer, mit ihnen eine liebevolle Beziehung zu leben und aufzubauen. Oder du hast eines oder mehrere deiner eigenen Kinder schon selbst verloren. Und ich musste auch diese Erfahrung machen, selbst ein Kind bzw. zwei Kinder durch eine Fehlgeburt zu verlieren. Und als ich damals durch diesen Schmerz und durch diese Trauer um das ungeborene Kind gegangen bin, hatte ich auch ganz tiefen Schmerz durch diese Einsamkeit, die ich erlebt habe, weil ich gemerkt habe, boah, das ist so eine Traurigkeit, so eine Trauer, da muss man echt alleine durch. Da geht kein anderer mit einem durch, selbst der Ehemann, der das nur in gewisser Weise nachempfinden und nachvollziehen kann. Und man fühlt sich in seiner Trauer, in seinem Schmerz ein Stück weit alleingelassen. Und ich weiß heute, dass viele Frauen schon so eine schmerzhafte und vielleicht sogar noch viel schmerzhaftere Erfahrungen machen mussten, aber nur ganz wenige Frauen auch über diesen Schmerz, über dieses Leid in gewisser Weise sprechen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht aus Angst, vielleicht aus Scham. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir auch immer wieder nicht nur über die schönen Seiten des Mama-Seins sprechen, sondern wo wir eben auch genau diese schwierigen, diese schmerzhaften und auch diese herausfordernden Gefühle, dass wir sie teilen, die wir alle in gewisser Weise mit Muttersein verbinden. Und deswegen möchte ich hier auch an der Stelle kurz dieses Buch erwähnen. Es heißt Define Mother. Das bedeutet so viel wie das Muttersein zu definieren. Und es hat eine gute Freundin von mir geschrieben, nachdem sie selbst im 6. Monat ihr Kind tot zur Welt bringen musste. Und dieses Buch, es beinhaltet 10 Geschichten von Frauen, die alle ihr Kind auf irgendeine Art und Weise verloren haben. Auch meine Geschichte steht übrigens da drin. Und es ist ein Buch, wo ganz viel Schmerz und Leid ja letztendlich auch beschrieben und definiert wird. Und trotzdem, aber gerade auch deshalb, ist es voller Hoffnung und es ist voller Zuversicht. Es ist ein Buch, das keine Antworten gibt auf die Frage, warum, das auch keine Lösungsvorschläge gibt, wie man mit Leid umgeht. Aber es führt in eine Richtung, nämlich in die Weite Gottes, bei dem wir ja letztendlich alle das bekommen, was wir brauchen. Weil ich glaube, so vielschichtig und groß auch der Schmerz, die Trauer und die Wut ums Muttersein sind, genauso groß oder noch viel größer ist letztendlich die Gnade Gottes und seine Güte und seine Heilung und auch sein Trost, den wir in diesem tiefen Zerbruch, den wir auch hier in gewisser Weise alle irgendwie erleben müssen, dass wir ihn da erfahren dürfen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach kurz einen Moment nehmen, egal ob dich das jetzt selber betrifft oder du auch Frauen und Mütter kennst, die es betrifft, und ich möchte einfach dafür beten. Ich möchte beten, dass Gott hineinkommt mit seinem Trost, mit seiner Heilung, mit seiner Hoffnung und mit seiner Wiederherstellung. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du jedem von uns begegnen möchtest und dass du uns eine neue Offenbarung über dein Wesen als Mutter, als die Mutter, die uns trösten möchte, dass du uns das zeigen willst. Danke, Jesus, dass du jetzt kommst mit Trost, den nur du schenken kannst. Danke, dass du jetzt kommst mit Heilung, dass du zerbrochene Herzen heilen kannst und willst, dass du zerbrochene Beziehungen heilen möchtest und dass du Hoffnung schenken willst. Da, wo wir Zerbruch erlebt haben, da, wo Trauer und Schmerz in unserem Leben sind, da, wo wir vielleicht sogar auch selber traurig sind über unser eigenes Muttersein, was auch immer es ist. Ich danke dir, Jesus, dass du da jetzt hineinkommst und dass du jedem von uns begegnen möchtest und dass du jedem von uns ja einfach eine neue Offenbarung, eine neue Liebe darüber schenken möchtest, wer du bist und wie sehr du uns lieben und trösten und wiederherstellen möchtest. Und so empfangen wir jetzt einfach diese Heilung von dir, Gott. Danke, dass du selber ja jeden Einzelnen jetzt berührst und ihm das schenkst, was er jetzt braucht. Und dass wir den Trost, den du uns schenken möchtest als Vater, als Mutter, dass wir den jetzt erleben dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, und ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, heute einfach mal alle Mamas zu feiern und zu ehren. Und ihr dürft euch einfach mal selber und gegenseitig einen ganz kräftigen Applaus geben. Aber nicht nur die Mamas, sondern auch die Papas wollen wir feiern und ehren. Es gibt ja mittlerweile auch den Vatertag, der ja gefeiert wird. Und das ist auch berechtigt, denn ich würde sagen, ihr Eltern, ihr macht alle einen unglaublichen Job. Und ich glaube, es gibt wenige Dinge, die uns einerseits mehr über uns hinauswachsen lassen, aber die uns gleichzeitig auch komplett erden und demütig machen, wie das Mama und das Papa sein. Aber ich glaube auch, weil es Gottes Idee war und nicht unsere, ist er es, der uns mit allem ausstattet, was wir brauchen, um diesen Job auch wirklich ja, ausfüllen zu können, dass er uns ausrüstet, dass er uns versorgt, damit wir diese Berufung, die er auf uns gelegt hat als Mamas und als Papas, dass wir sie leben können. Und die gute Nachricht ist, Gott, er sucht keine Supermamas und er sucht auch keine Superpapas, die ihr Leben und das ihrer ganzen Familie so scheinbar im Griff haben, sondern er wünscht sich Mamas und Papas, er wünscht sich Frauen und Männer, die ja, sich wirklich nach ihm ausstrecken, die ja wirklich nach seinem Herzen leben wollen und er möchte uns eben genau zu diesen Menschen machen, zu Männern und Frauen, zu Mamas und Papas nach seinem Herzen. Und er ist es, der uns Würde und Kraft zuspricht, da wo wir es am meisten brauchen und der uns in unserer Begrenztheit und auch in unserer Bedürftigkeit immer wieder neu begegnen möchte. Und er ist es, der uns Identität gibt als Mann, als Frau, als Mama und Papa, aber allen voran einfach als Kinder Gottes, dass er sagt, hey, du bist mein Kind, ich liebe dich und ich möchte dir Vater und Mutter sein. Und das ist tatsächlich mein Wunsch und mein Gebet hier für jeden von uns, dass wir dieses Geschenk seiner Gnade und seines Zuspruchs, dass wir das einfach neu erleben und erfahren dürfen. Und damit ihr euch daran erinnern könnt, auch nach diesem Sonntag heute haben wir ein kleines Geschenk für euch alle, für alle Mamas, für alle Papas, für alle Männer und Frauen. Und ihr dürft euch da aus den Körben jeweils einen Stift und eine Karte, einen Bibelvers nehmen. Ich denke, ihr könnt an der Farbe erkennen, was für wen ist, aber fühlt euch frei, auch den anderen Stift zu nehmen, wenn er euch besser gefällt. Aber ja, genau, wir wollen euch einfach damit segnen und beschenken und feiern heute an diesem Tag. Und nein, auch wenn ich heute als Frau predige, wird es heute keine klassische Muttertagspredigt geben. Deswegen, wenn du keine Mama bist, ist jetzt nicht die Zeit für dich abzuschalten, sondern ich möchte dich wirklich einladen, dein Herz aufzumachen und zu empfangen, was Gott heute persönlich zu dir sagen möchte. Und ich hatte in der Vorbereitung immer wieder so dieses Bild, dass Gott selbst so durch die Reihen geht und dass er jeden ganz persönlich anschaut und jedem ganz individuell begegnen und jeden ganz persönlich beschenken möchte. Ganz egal, ob du Mama bist oder nicht, ganz egal, ob du heute das allererste Mal in unserem Gottesdienst bist oder schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Ich glaube, Jesus, er möchte dein Bild von ihm, er möchte es sprengen und er möchte deine Erwartungen übertreffen. Aber das geht nur, wenn wir auch wirklich das zulassen, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich will dich auf eine ganz neue Art und Weise erleben und ich möchte dir begegnen. Und ich war vor einigen Wochen, war ich bei uns in der Küche und ich habe unsere Spülmaschine ausgeräumt und mir ging es gut. Ich war glücklich und happy und voller Dankbarkeit über mein Leben. Und trotzdem überkam ich auf einmal so ein Gefühl der Erschöpfung. Und ich habe mich gefragt, so hey, ganz ehrlich, was macht es eigentlich hier für einen Sinn? Ich räume jetzt hier diese Spülmaschine auf, in wenigen Stunden ist sie wieder gefüllt und ich muss sie wieder ausräumen. Und ich habe mich auf einmal in so einem Zustand gefühlt, wie so ein laufender Motor, der im Leerlauf ist und der sich hier irgendwie so abmüht, aber wo nichts vorwärts geht. Und in diesem Moment hat Gott zu mir gesprochen, und zwar durch die Bibelstelle aus Matthäus in Kapitel 11. Und ich glaube, er möchte heute zu uns allen durch diese Bibelstelle sprechen und uns mit diesem Wort ermutigen. Und deswegen dürft ihr gerne, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, sie aufschlagen und mit mir aus Matthäus Kapitel 11 die Verse 28 bis 30 lesen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich denke, viele von uns werden diesen Vers kennen. Es ist ein sehr bekannter Vers. Aber ich hatte wirklich so ganz stark dieses Empfinden, dass Gott heute ganz neu durch diesen Vers zu uns sprechen und uns ermutigen möchte. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen tiefer in diesen Vers eintauchen. Und zwar beginnt dieser Abschnitt mit einer Einladung von Jesus, und zwar an uns alle, die sich eben abmühen und die beladen sind. Es ist eine Einladung von Jesus, dass wir eben nicht in unserem Zustand, in dem wir uns befinden, dass wir da drin verharren, sondern dass wir uns in Bewegung setzen und kommen, dass wir uns auf den Weg machen und zwar zu ihm. Nicht in allererster Linie in den Gottesdienst oder in die Kleingruppe oder aufs Sofa, um uns dort auszuruhen, sondern er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, in seine Gegenwart, in seine Nähe. Und schon Gott hat im Alten Testament immer wieder sein Volk eingeladen, zu ihm zu kommen, auf ihn zu hören und seine Nähe zu suchen. In Jesaja 55, Abvers 1, da lesen wir: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet aufleben. Was für eine starke Einladung Gottes hier. Er weiß, dass unser Leben hart und anstrengend ist. Er weiß um die Lasten unseres Lebens und er sieht auch unser Abmühen, aber er schaut nicht einfach dabei zu, sondern er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Er lädt uns ein, auf ihn zu hören, von ihm zu empfangen und ja, mit diesem Versprechen, dass wir dann wieder aufleben werden, dass wir neue Kraft bekommen. Und ich hatte in der Vorbereitung so dieses Bild vom Garten Eden und ich glaube tatsächlich, dass der Garten Eden so ein Symbol ist für die Gegenwart und für die Nähe Gottes. Weil das, was dort damals Gott im Garten Eden geschaffen hat, ist nämlich, dass er uns in diese Bestimmung hineingerufen hat, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu sein und in dieser tiefen Gemeinschaft mit dem Vater selbst zu leben. Und ganz ehrlich, in unserem Leben wollen wir doch so oft die Dinge aber selbst in die Hand nehmen. Wir wollen selbst Entscheidungen treffen, führen und in unserem Leben, die uns dann aber aus dieser Nähe, aus dieser Gegenwart Gottes entfernen. Und so befinden wir uns oft eben nicht in diesem Garten Eden, in dieser Bestimmung Gottes, sondern wir befinden uns mitten auf dem harten Ackerfeldboden und wir mühen uns ab, trotz unserer menschlichen Bemühungen und unserer Anstrengungen und kommen irgendwie nicht weiter.
Und ich glaube, das ist, was Jesus hier in diesem Vers meint, mit diesem mühselig und beladen sein. Es ist nicht zuallererst die Arbeit, die uns kaputt macht, sondern ich glaube, es ist die Entscheidung, die wir treffen, nicht in der Nähe Gottes zu sein und nicht auf ihn zu hören, sondern letztendlich unser Leben selbst in die Hand nehmen zu wollen. Und dann sagt Jesus im Vers 29 in Matthäus Kapitel 11, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und damit wir diesen Vers besser verstehen, möchte ich erstmal kurz noch eine Definition von Joch geben, weil es könnte sein, dass der ein oder andere gar nicht mehr weiß, was ein Joch ist. Und zwar ist das Joch ein Gegenstand aus der Landwirtschaft, den man früher sehr viel benutzt hat, heute auch noch, wahrscheinlich kaum mehr in Deutschland. Und letztendlich ist es einfach ein Balken aus Holz, der zwei Ochsen oder auch andere Lastentiere miteinander verbindet und man diese Tiere dann vor einen Karren oder vor einen Pflug spannt, damit sie dann eben diese Last gemeinsam ziehen können. Das ist ein Joch. Und das Bild vom Joch, es ist aber auch ein Bild von Herrschaft. Es gibt gute und schlechte Herrscher. Es gibt Herrscher, die ja den Menschen damals und auch heute leichte Last gegeben haben. Aber es gibt auch Herrscher, die den Menschen schwere Last aufgelegt haben. Wir denken da bestimmt auch alle gleich an die Sklaverei des Volkes Israel in Ägypten, wo sie schwere Lasten auferlegt bekommen haben. Und so heißt es in 1. Könige 12, Vers 4, dein Vater war ein sehr strenger Herrscher. Von dir hoffen wir, dass du unseren Dienst und das schwere Joch, das dein Vater uns auferlegt hat, erleichterst. Dann werden wir dir treu dienen. Die Frage ist ja also, wenn wir uns mit dem Bild vom Joch beschäftigen, unter welcher Herrschaft stehst du? Wer ist der Herr in deinem Leben und wer oder was darf in deinem Leben herrschen? Bist du dein eigener Herr und lässt dir von niemandem was sagen, weil du denkst, du bekommst es alleine hin oder du musst es auch irgendwie alleine hinbekommen? Oder sind es Sorgen, sind es Ängste, ist es Macht, ist es Stolz, ist es Ich-Bezogenheit, die dein Leben letztendlich beherrschen? Oder stehst du unter der Herrschaft von Jesus und glaubst, dass Gott Gott ist und du nicht, so wie es Daniel Dahlmann letzten Sonntag so schön gesagt hat? Und ich glaube, wenn Jesus hier in diesem Vers davon spricht, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen, dann ist es wiederum die Einladung von ihm an uns, dass wir uns wirklich unter seine Herrschaft stellen sollen. Es ist die Einladung, dass wir zusammen mit ihm unter dieses Joch gehen und dass wir den Karren des Lebens, so wie man das vielleicht ein bisschen bezeichnen kann, dass wir ihn gemeinsam mit Jesus ziehen. Und was hier voll interessant ist, wenn wir aus der Praxis, aus der Landwirtschaft kommen, war und ist es mit Sicherheit heute auch noch so, dass wenn man zwei Ochsen unter dieses Joch gespannt hat, dann war der eine Ochse quasi der erfahrene Ochse, der schon wusste, wie das Ganze läuft, der den Weg quasi vorgegeben hat, der auch das Tempo vorgegeben hat. Und der zweite Ochse, das war dann eher so ein junger, wilder, unerfahrener Ochse, den man ihm mit reingespannt hat. Und dieser junge Ochse, er sollte von dem alten, erfahrenen Ochsen lernen. Er sollte quasi mit diesem älteren Ochsen mitlaufen und eben lernen, wie es funktioniert, ja, dass er auf Kurs bleibt, dass er nicht einfach mal nach links oder rechts springt, dass er ja wirklich treu seine Bahnen geht, dass er den Auftrag im Blick hat und dass er auch die Richtung, das Tempo vorgibt. Und wenn wir dieses Bild so vor Augen haben, dann verstehen wir vielleicht den Vers hier aus Matthäus ein bisschen besser und tiefer, weil es bedeutet, dass wenn du dich unter das Joch von Jesus spannen lässt, dann ist es nicht so, dass Jesus da daneben steht und dich antreibt, so wie diesen Ochs und sagt, hey komm, jetzt mach mal noch ein bisschen schneller, sondern er geht mit dir unter dieses Joch. Er ist derjenige, der erfahrene Ochse, der sagt, hey, ich gebe die Richtung vor, ich gebe das Tempo vor, du darfst mitlaufen und du darfst von mir lernen, so wie es Jesus auch in dem Vers sagt. Und jetzt ist die Frage, was wir von Jesus lernen können. Ich glaube, es gibt so viel, was wir von Jesus lernen können, aber ich möchte in diesem Bild euch drei Dinge mitgeben, die wir von Jesus konkret hier lernen dürfen. Das erste ist, Jesus, er tat nur das, was er den Vater tun sieht. In Johannes 5, Vers 19, da heißt es, darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus, er wusste immer, was zu tun ist und was nicht. Er hat das Richtige getan, aber er hat auch das Richtige gelassen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Jesus immer den Sabbat gehalten hat. Warum? Weil auch Gott am siebten Tag der Schöpfung ruhte und gesagt hat, hey, das sollt auch ihr tun, auch ihr sollt ruhen. Und Jesus, er wusste, dass wenn ihr nur das tut, was der Vater tut, dass er dann im Auftrag und im Willen Gottes unterwegs ist. Und er hatte immer diesen Auftrag im Blick. Er hat sich von nichts ablenken lassen. Er hat sich auch von nichts versuchen lassen, nicht mal vom Teufel in der Wüste, sondern er blieb immer auf Kurs, so wie dieser Ochse, der einfach immer seinen Karren zieht und diese Wege auf dem Ackerfeld läuft. Das Zweite, was wir von Jesus lernen dürfen und können, ist, er war in ständiger Verbundenheit mit dem Vater. Jesus sagt über sich selbst, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Jesus, er wusste also, er kann nichts alleine tun. Es macht also gar keinen Sinn, alleine den Karren zu ziehen, sondern es macht nur Sinn, das gemeinsam mit dem Vater zu tun. Und er braucht eben diese Verbundenheit mit dem Vater, damit er den Willen Gottes erkennen kann. Und deswegen zog sich Jesus auch in der Zeit, wo er hier auf der Erde war, er zog sich immer wieder auch in die Einsamkeit zurück, um wirklich mit dem Vater auch in Verbindung zu sein, um von ihm zu hören und seinen Willen zu erkennen. Und das Gleiche gilt auch für uns, auch wir brauchen diese Verbundenheit mit Jesus und mit dem Vater, damit wir überhaupt seinen Willen erkennen können, weil wir können den nicht erkennen, wenn wir einfach selbst irgendwo unterwegs sind, sondern wir brauchen diese Verbundenheit, um in dem Willen des Vaters zu laufen, damit unser Leben auch Frucht bringt, so wie wir es in Johannes 15 lesen, wo es heißt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst heraus, Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Und darum geht es Jesus. Ihm geht es wirklich um diese Verbundenheit mit ihm. Es geht nicht ihm darum, was wir leisten, was wir nicht leisten, sondern es geht ihm darum, dass wir in seiner Nähe sind und bleiben. Weil er hat nirgendwo gesagt, dass er uns die Last des Lebens abnimmt. Auch der Vater hat seinen Sohn nicht vor dem Kelch des Leidens verschont, aber er hat ihm versprochen, hey, ich bin bei dir. Und genau so sagt er das auch zu uns. Ich gehe mit dir, ich trage mit dir gemeinsam die Last deines Lebens und ich möchte in tiefer und ständiger Gemeinschaft mit dir sein. Das ist das, was der Vater sich wünscht. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus, wenn wir mit dem Vater verbunden sind, dann werden wir immer wieder neu Kraft und Gnade empfangen. Dann werden wir automatisch auf Kurs bleiben und wir werden uns nicht ablenken lassen. Und wenn wir eben unter seinem Joch laufen, dann sind wir im Willen des Vaters unterwegs und wir haben Klarheit für unser Leben und diese Klarheit, die verschafft uns Leichtigkeit und auch Ruhe. Und das Dritte, was wir von Jesus lernen können, ist, wo er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut, das hatte Manfred Schmidt richtig stark definiert für uns. Sanftmut ist Verzicht auf Selbstdurchsetzung und Macht. Das heißt also ganz konkret, Jesus, er verzichtete darauf, seinen Willen durchzusetzen, sondern er unterstellte seinen Willen unter den des Vaters, obwohl er die Macht gehabt hätte, als Sohn Gottes zu sagen, hey, nee, ich habe einen anderen Plan, ich habe eine andere Idee. Nein, er hat sich unter den Willen des Vaters gestellt. Das ist Sanftmut. Das heißt also, wenn wir unter dem Joch von Jesus sind, dann geht es erstmal überhaupt nicht um uns, es geht nicht um unseren Willen, sondern es geht wirklich darum, dass wir im Willen des Vaters laufen und dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir uns aber unter seine Herrschaft stellen. Ich glaube, Nachfolge hat nichts damit zu tun, dass wir unsere eigenen Ziele letztendlich verwirklichen, auch wenn die noch so gut sein mögen, auch wenn sie noch so christlich und noch so fromm zu scheinen mögen. Es geht nicht darum, das ist nicht Nachfolge, sondern Nachfolge bedeutet, dass wir immer in dieser Demut unterwegs sind, dass wir immer in dieser Demut bleiben, dass Gottes Wille, sein Plan mit uns größer ist als unserer, dass es ein anderer Wille ist als der eigene. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht gut, wenn unser Wille passieren würde, wenn wir in dem einfach machen könnten, was wir wollen, sondern wir müssen uns immer wieder neu unter diese Herrschaft von Jesus stellen. Und dann heißt es in Vers 29 am Ende, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das griechische Wort Anapao, das hier für Ruhe steht, es meint zum einen das körperliche Ausruhen, also dass wir wirklich auch zur Ruhe kommen, dass wir erfrischt werden. Doch hier in der Matthäusstelle geht es um viel mehr noch als diese körperliche Ruhe. Und dazu müssen wir wissen oder ein bisschen so den Kontext von dieser Stelle auch verstehen. Und zwar richtet sich dieser Vers in Matthäus an die Pharisäer und an die Juden, die zu der damaligen Zeit ja ganz stark versucht haben, aus menschlicher Kraft das Gesetz zu befolgen und darin letztendlich die Weisheit und die Erkenntnis zu finden. Und sie haben sich abgemüht, aber sind letztendlich nicht weitergekommen. Und genau da hinein kommt eben Jesus da mit diesem Vers. Und deswegen geht es hier in dieser Matthäusstelle nicht nur um das körperliche Abmühen, sondern es geht auch um dieses geistliche Abmühen, dass sie nämlich keine Ruhe darüber fanden, hey, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch, was ist denn jetzt die Wahrheit, wer ist besser, wer ist schlechter. Und so hat Jesus dann eben an dieser Stelle in Matthäus den Jeremia aus dem Alten Testament quasi zitiert, der damals schon gesagt hat zu seinem Volk, fragt, wo der Weg zum Glauben liegt. Geht auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Damals hat Jeremia, der Prophet, schon zum Volk Gottes gesagt, wenn wir die Stelle weiterlesen, erfahren wir, dass sie dann trotzdem nicht darauf gehört haben, sondern sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Und hier in dieser Matthäusstelle erwähnt Jesus eben wieder diesen Vers und sagt, hey, hört auf, euch selber abzumühen, hört auf, es aus eigener Kraft heraus zu probieren, sondern kommt zu mir, nehmt mein Joch eben auf mich, nehmt das Geschenk und die Gnade meiner Erlösung an und dann werdet ihr letztendlich zur Ruhe kommen, dann werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Und ich glaube, diese Einladung, wie sie damals den Pharisäern und den Juden galt, sie gilt genauso uns heute, dass wir da, wo wir uns, gerade auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, ich glaube, es gibt so oft die Momente, wo wir uns einfach so abmühen, wo wir es aus eigener Kraft heraus tun, wo wir es geistlich irgendwie schaffen wollen und meinen, ja, dann wird es schon werden. Und Jesus, er lädt uns ein, er sagt, hey, komm zu mir, geh raus aus dem Joch des Gesetzes, geh raus aus diesem Joch der Knechtschaft und nimm mein Joch auf dich und fang an, in meiner Kraft und in meiner Gnade zu leben. Fang an, dich einfach ja in meinen Rhythmus, in mein Tempo einzureihen und lauf mit mir. In Galater 5, Vers 1, da heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Jesus, er bietet uns die Kraft und die Gnade seiner Vergebung an und er will uns in Liebe und in Freundlichkeit führen. Und das lesen wir in Hosea im Kapitel 11, im Vers 4. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigerten sie sich, zu mir umzukehren. Und während uns das Joch von Jesus so viel Freiheit und Frieden verspricht, bleibt doch irgendwie die Frage, warum damals das Volk Gottes und heute wir, dass wir immer wieder rausgehen aus dem Joch von Jesus und letztendlich dann doch wieder unter das Joch der Knechtschaft gehen, unter ja, das Joch, das uns gefangen hält, das die Last schwer macht, obwohl uns Jesus davon befreit hat, und dass wir immer wieder raustreten aus dem Joch von Jesus und meinen, hey, wir wollen doch lieber den Karren selbst und alleine ziehen. Und du kannst kurz überlegen, warum das ist, warum du immer wieder ja raustrittst aus dem Joch von Jesus, warum du immer wieder meinst, dein Leben lieber selbst in die Hand nehmen zu wollen, den Karren lieber selbst ziehen zu wollen. Und ich habe drei Dinge so für mich erkannt, die vielleicht auch auf dich zutreffen. Und das erste ist Unglaube. Ich glaube, Unglaube bringt uns immer wieder dazu, dass wir rausgehen aus dem Joch von Jesus und dass wir den Karren lieber selbst ziehen. Weil Unglaube bedeutet, dass wir an der richtigen Sache zweifeln. Und das heißt nicht, dass Zweifeln schlecht ist und dass wir nicht auch zweifeln dürfen in unserem Glauben. Aber ich glaube, dass wenn wir in diesem Zweifel verharren, dann wächst irgendwann dieser Unglaube. Und irgendwann fangen wir an zu glauben, dass Gott tatsächlich nicht gut sein kann. Dass er nicht einen guten Plan für mein Leben und für das Leben auch anderer haben kann. Und wir fangen an, ja, diesen Unglauben letztendlich zuzulassen und deswegen auch Gott gegenüber in ein Misstrauen zu verfallen. Ich glaube, es hat ganz viel auch mit Misstrauen Gott gegenüber zu tun. Wenn ich einer Person ja nicht traue, dann mache ich es lieber selber. Dann will ich ja nicht gemeinsam mit dieser Person unterwegs sein. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir ja diesen Unglauben in unserem Herzen haben, dass Gott gut ist, dass wir dann sagen, nee, dann ziehe ich den Karren lieber selber. Dann nehme ich die Last des Lebens lieber alleine auf mich. Das zweite ist Ungeduld. Ich glaube, uns fällt es grundsätzlich schwer zu warten, auch wenn wir so oft warten müssen im Leben. Und ich glaube, es fällt uns aber noch schwerer zu akzeptieren, dass Gottes Timing nicht unser Timing ist und dass es ein ganz anderes Timing ist, als wir uns das manchmal wünschen und als dass wir das erwarten. Und ich glaube, dass es so ist, dass wir anstatt einfach mal zu warten, auf Gottes Wirken zu warten und ihm wirklich auch Raum und Möglichkeit zu geben, an uns zu wirken, unser Herz zu verändern, zu heilen und das einfach auch mal zuzulassen, dass wir in diesem Moment sind, wollen wir lieber selber losgehen und wir gehen raus aus dem Joch von Jesus und wir denken uns, nee, das läuft mir hier gerade alles viel zu langsam. Ich nehme lieber den Karren des Lebens selbst in die Hand und du läufst los und du hast diese schwere Last des Lebens wieder alleine auf deinen Schultern. Und das dritte ist Stolz und Scham. Stolz, weil wir oft so in dieser Überzeugung leben, dass wir es doch eigentlich alleine ganz gut hinbekommen. Wir vergleichen uns mit anderen und wir sind stolz auf unsere persönlichen, aber auch auf unsere geistlichen Erfolge. Wir meinen so, hey, ja, das kriegen wir schon selber hin. Aber dabei haben wir eben oft eher unsere eigenen Wünsche und Ziele im Blick. Und das ist, glaube ich, auch gerade für diejenigen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich kenne es von mir selber. Man hat oft so, ja, so fromme, so geistliche Ziele vor Augen, wo man mal sein möchte, wo man mit Jesus hingehen möchte. Aber ich glaube, ja, Jesus möchte ganz andere Dinge in uns bewirken und wirken. Und das ist dann stolz, wenn wir nicht zulassen, dass er eigentlich anderes in unserem Leben tun darf, als wir wollen. Und genauso wie Stolz entfernt uns aber auch Scham aus dieser Gegenwart, aus der Nähe von Gott. Dieses Gefühl, dass wir meinen, hey, wir genügen ihm nicht, wir können seinem Anspruch irgendwie nicht gerecht werden und wir fangen an, uns zu schämen. Und statt die Vergebung und die Gnade von ihm zu empfangen, ziehen wir uns zurück und wir gehen raus aus seinem Joch und wir laufen letztendlich alleine los. Was auch immer es in deinem Leben ist, was dich dazu bringt, dass du nicht immer unter diesem Joch von Jesus läufst, sondern dass du ja immer wieder raustrittst aus seinem Joch und den Karren lieber selbst ziehen willst. Ich möchte dich heute einladen, dich neu dafür zu entscheiden, unter die Herrschaft von Jesus zu gehen. Denn er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er nimmt uns die Last nicht ab, aber er wird sie mit uns gemeinsam tragen und er wird sie uns abnehmen da, wo wir selber sie nicht mehr tragen können. Und er möchte uns in seiner Freundlichkeit, in seiner Sanftmut führen und lehren. Und wir dürfen diese Gnade von ihm immer wieder neu empfangen. Und vielleicht triffst du diese Entscheidung das allererste Mal, vielleicht hast du dein Leben noch nie unter seine Herrschaft gestellt. Dann möchte ich dich heute einladen, das wirklich zu tun und zu sagen, ja, ich möchte Gott vertrauen, dass er mich führen wird in seiner Liebe, in seiner Sanftmut und dass sein Joch eben ein leichtes Joch ist und dass ich eben nicht mehr diese Last des Lebens alleine tragen muss und will. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, auch dann möchte ich dir heute ja sagen, nimm diese Einladung von Jesus an. Nimm sie an, dass du dich nicht selber abmühen musst, dass du dich nicht geistlich abmühen musst, aber auch in deinem persönlichen Leben, im Alltag, da wo ich so oft dieses Gefühl von, boah, ich bin erschöpft und ich bin eigentlich, ja, ich bin abgeplagt, dass wir da dieses Joch von Jesus auf uns nehmen und sagen, ja, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte deinen Auftrag im Blick haben. Ich möchte unter deinem Willen laufen. Und so will ich euch einladen, dass ihr jetzt einfach aufsteht. Und ich möchte kurz für uns alle beten. Wir werden jetzt auch gleich ein Lied singen, wo es genau darum geht, dass wir die Last des Lebens viel zu oft und viel zu lange selber tragen wollten, aber dass es letztendlich darum geht, dass wir zu Jesus kommen, dass wir zum Vater laufen und dass er uns in seiner Gnade, in seiner Freundlichkeit und in seiner Güte begegnen möchte. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, unter deine Herrschaft zu kommen, unter dein Joch zu gehen, dass du uns versprichst, dass dieses Joch, dass es leicht ist, dass du uns versprichst, dass wir, wenn wir in deiner Gegenwart, in deiner Nähe sind, dass wir dann angekommen sind, dass es dir nicht um unsere Leistung geht, um das, was wir erreichen oder nicht erreichen, sondern dass es dir darum geht, mit uns in Gemeinschaft zu sein, dass wir uns von dir führen lassen. Und Jesus, ich bete für all diejenigen, die diese Entscheidung heute das erste Mal treffen, dass du ja, sie jetzt berührst, dass du sie anrührst in ihrem Herzen und dass du dich ihnen offenbarst als der gute Vater, als der mit ihnen die Lasten des Lebens ziehen möchte. Dass sie das erleben dürfen, dass es so viel leichter ist, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Dass du ihnen Perspektive und Hoffnung schenkst, dass du ihnen eine neue Vision und einen neuen Auftrag schenkst für ihr Leben. Und Vater, das Gleiche bete ich für uns, die wir schon ja, lange mit dir unterwegs sind, die wir das schon erlebt haben, ja, wie es ist, mit dir unter einem Joch zu sein, aber die wir trotzdem immer wieder raustreten und immer wieder unsere eigenen Wege und ja, Pläne verwirklichen wollen. Vater, ich bete, dass du uns eine neue Erkenntnis darüber schenkst, was dein Wille ist, dass du uns neu offenbarst, was du wirklich in unserem Herzen bewegen und verändern möchtest. Und dass wir ja immer wieder zurückkommen in diese Gemeinschaft mit dir, dass wir immer zurückkommen an dein Herz, dass wir deinen Willen erkennen für uns, aber auch ja deinen Willen erkennen, den du hast mit uns als deine Menschenkinder, wo du uns führen und gebrauchen möchtest, dass wir erkennen, es geht nicht um uns, es geht nicht darum, meine geistlichen Ziele zu erreichen, meine persönlichen Ziele zu erreichen, sondern es geht darum, ja in dieser Demut von dir zu laufen und deinen Auftrag zu erfüllen. Vater, mach du uns wirklich zu Menschen, die bereit sind, demütig zu sein, die bereit sind, in diese Nachfolge mit dir hineinzutreten und dass wir wirklich erleben und sehen dürfen, was passiert, dass wir sehen und erleben dürfen, wie unser Leben Frucht bringt und wie wir ja damit wirklich in deinem Auftrag und in deinem Willen unterwegs sind. Dafür danke ich dir, Jesus, und dafür bete ich in deinem Namen. Amen.